Wow, das ist mehr als Kirchendeko.
Huh? All right.
Irgendwie hat's die Kunstwelt verschlafen. Michelangelo hätte dieses Jahr seinen 550. Geburtstag gefeiert. Das war am 6. März, genau 2 Monate und einen Tag später schaut aber die ganze Welt nach Rom. Am 7. Mai startete das Konklave zur Papstwahl. Hunderttausende vor Ort, Millionen per Fernseh und Social Media, alle schauen nach Rom. Und kaum einer hat's gemerkt, aber alle wichtigen Schritte der Papstwahl werden von Werken Michelangelos begleitet. Und die haben's ganz schön in sich. Das Konklave beginnt in der Capella Paolina. Dort wird zum Beginn eines jeden neuen Wahltages eine Messe gefeiert, Gottesdienst. Die Kardinäle sitzen unter 2 riesigen Bildern Michelangelos. Auf der einen Seite die Kreuzigung des Petrus und auf der anderen Seite die Berufung des Paulus. Die beiden großen Leiterpersönlichkeiten der frühen Kirche. Michelangelo war da schon 75 und hat, als er diese unglaublichen 6x6 Meter großen Fresken beendet hatte. Und er war längst eine so unantastbare Autorität geworden, dass er absolut freie Hand hatte, was er da darstellte. Und was stellt Michelangelo dort den Kardinälen vor die Augen? Die Kreuzigung des ersten Papstes. Petrus eben nicht in dem tollen Augenblick, als Jesus ihn zum Leiter der Kirche einsetzt, sondern sein Ende, die Kreuzigung. Und dann, wie er das darstellt, mit letzter Kraft hebt Petrus, der gerade kopfüber aufs Kreuz genagelt wird, nochmal seinen Kopf und schaut in den Raum hinein. Und dann dieser Blick, Petrus durchbohrt die Kardinäle quasi, die da im Raum sitzen und gleich seinen Nachfolger wählen. Unglaublich eindringlich. Ein Blick wie in Letztes Testament. Seid euch bewusst, was auf einen neuen Papst zukommt. Nicht Ruhm, nicht Ehre, sondern Jesus-Nachfolge bis zum Äußersten. Vielleicht bis zum Tod. Und das war zu Michelangelos Zeiten gar keine überzogene Theatralik. 15 Jahre vorher wüteten die Habsburger Söldner in Rom und der Papst musste fliehen, um sein Leben zu retten. Und auf der gegenüberliegenden Seite Paulus. Wieder so ein Blick, eindringlich, aber ganz anders. Das Fresko zeigt die erste Begegnung von Paulus mit Jesus. Wie der Blitz trifft ihn Gottes Gegenwart, haut ihn vom Pferd, lässt ihn blind und hilflos um sich tasten. Seine Arme und die blind gewordenen Augen richten sich zum Himmel, bis ihm jemand aufhilft. Diese blind gewordenen Augen, die sagen irgendwie alles. Jesus hatte diesen Eiferer völlig gegen die Wand laufen lassen. Bis hierhin war Paulus voller Kraft und Autorität im Einsatz, hatte gekämpft für Gott, aber eben völlig nach seinen eigenen Vorstellungen. Er hatte Christen verfolgt, war über Leichen gegangen und das alles stoppt Jesus in diesem Augenblick brachial. Die Verwandlung, die in diesem Tiefpunkt einsetzt, die Saulus zum Paulus macht, die war die Voraussetzung, dass dieser Mensch überhaupt seine Rolle als Kirchenleiter im Sinne Gottes einnehmen konnte. Hilflos, tastend, nach Gott suchen. Das ist der Kirchenführer, den Michelangelo den Kardinälen vor der Papstwahl vor die Augen stellt. Und das seit 500 Jahren. Selbst in der Übertragung vom 7. Mai sieht man, wie die Kardinäle kurz und verstohlen aufblicken und in Petrus mahnende oder Paulus geschlossene Augen schauen. Und wie muss das erst zu Michelangelos Zeiten gewirkt haben? Da fand die Wahl wirklich in dieser Capella Paolina statt. Und das in diesen wilden Zeiten der Renaissance. Mit ihren Päpsten, die eher für Prunk und Party und Skandale, für Kriege und Bankgeschäfte berühmt waren. Und hier Schmerz, Tod, Leid, Hilflosigkeit, Hilfsbedürftigkeit, um für Gott überhaupt einsetzbar zu sein. Und das ist nur der Auftakt zum Konklave. Nach der Messe in dieser Capella Paolina geht es nur wenige Schritte weiter in die viel größere Sixtinische Kapelle. Hier, wo dann gewählt wird. Und wieder ist Michelangelo präsent, gleich doppelt. Da ist zum einen das Deckengemälde, das berühmte Deckengemälde der Sixtinischen Kapelle. Und es zeigt den ganzen Anfang der Bibel, die Erschaffung der Welt bis hin zu Noah. Und unter dem Bild von Noah betreten die Kardinäle die Kirche. Von Noah heißt es ja, das ist der einzige, der noch zu Gott hielt, und darum wollte Gott ihn und seine ganze Familie vor der Sintflut retten und mit ihm den Neuanfang in Sachen Menschheit starten. Aber Michelangelo zeigt nicht etwa den Helden, der sagt, schaut mal, wie toll ich bin, mich hat Gott erwählt, sondern ganz im Gegenteil. Noah liegt da völlig betrunken am Boden, hilflos. Die Bibel erzählt, dass Noah der Erste war, der Wein anbaute. Aber er konnte mit diesem Neuen noch gar nicht umgehen. Und jetzt liegt er da, besoffen, wird verlacht, braucht Hilfe. Das zeigt Michelangelo. Und es geht weiter. Über den einziehenden Kardinälen wird der Film quasi wie zurückgedreht. Über die Sintflut, Sündenfall, über die Erschaffung von Eva und Adam. Bis ganz am Anfang, bis Gott Licht und Dunkel trennt und die Welt schafft. Und falls die Kardinäle beim Einzug nicht nach oben, sondern einfach nur nach vorn schauen, was sehen sie da? Nochmal Michelangelo, 200 Quadratmeter groß, das jüngste Gericht. Da wird auch getrennt. Noch so ein Faustschlag, nichts Nettes, kein Halleluja mit Engelchor und sanften Heiligenschein. Es gibt sogar Aufzeichnungen, die belegen, dass eigentlich eine Auferstehungsszene dort vorgesehen war. Also eher Triumph und Gloria und Jesus besiegt den Tod und so weiter. Aber das war nicht die Vorstellung von Michelangelo für diesen Ort. Er zeigt Jesus, ja, als Auferstandenen, aber als Auferstandenen, der am Ende zum Gericht wiederkommt, voller Kraft. Und ja, ist das Zorn, heiliger Zorn, auf jeden Fall voller Energie. Das ist Jesus, der endgültig Ordnung bringt in das Chaos dieser Welt. Kein Kuschelgott, aber ein Richter, dem man nichts vormachen kann und der Recht schaffen wird am Ende. Und wen wundert's, dass sich noch zu Michelangelos Lebzeiten eine ganze Konzilstagung mit diesem Bild beschäftigte. Aber es blieb. Vor diesem Bild von Jesus, dem man nichts vormachen kann, bis ans Ende der Tage, gelobt seit Jahrhunderten jeder Kardinal einzeln, dass er besten Wissens und Gewissens denjenigen aufgeschrieben hat, den er für den geeignetsten neuen Papst hält. Und dann legt er seinen Stimmzettel in die Wahlurne. Wow, das ist mehr als Kirchendeko. Wie kam Michelangelo auf diese krassen Bilder, die einem so völlig gegen den Strich gehen, aber so voll theologischer Einsicht sind, ja, deren kirchenkritische Dimension sich einem erst so richtig im Kontext des Ortes und der Funktion erschließen. Michelangelo hatte ein sehr langes und sehr bewegtes Leben in einer Zeit voller Umbrüche, Kriege, Neuanfänge, die Entdeckung Amerikas, die Renaissance, Luthers Reformation, die Bankerdynastien von den Fuggern bis zu den Medici, die Osmanen vor Wien und die Habsburger in Rom. Chaos pur. 1529, da war er 44 Jahre alt, musste er aus seiner eigenen Heimatstadt Florenz fliehen und er kam nach Venedig und er fand Unterschlupf bei Antonio Bruscioli. Der war gerade dabei, die Bibel in die Volkssprache zu übersetzen, angeregt durch Martin Luther, der das wenige Jahre vorher auch gemacht hatte. Kurze Zeit drauf macht Michelangelo Bekanntschaft mit einer ganz besonderen Frau, Vittoria Colonna. Die stammte aus höchstem altrömischen Adel, war auch als Schriftstellerin berühmt. Sie beschäftigte sich ganz intensiv und natürlich streng geheim mit den Gedanken der Reformation, mit den großen Themen Luthers. Was heißt es eigentlich, allein durch Christus, allein durch die Gnade kann man mit Gott leben? Sie sammelte Gleichgesinnte um sich, Kardinäle, Adlige, Künstler und eben auch Michelangelo. Die beiden tauschten Gedichte und Bilder und vor allem Gedanken aus. Und das schärfte Michelangelos Blick für seine Zeit und Gottes Wirken darin. Und das spürt man den Bildern ab. Das jüngste Gericht begann er nur kurz drauf, nach dieser ersten Begegnung mit Vittoria Colonna. Unglaublich, was ein Künstler, der am Puls Gottes und am Puls seiner Zeit ist, gegen alles, was ihm der Mainstream so zuspült, bis heute für eine Wirkung haben kann. Und wem das vielleicht alles ein bisschen zu ernst, zu viel Gericht, zu viel Mahnung ist, den tröstet vielleicht die Tatsache, dass die Tausenden von Menschen, die vor dem Petersdom auf den weißen Rauch warten, auch auf einen Michelangelo schauen. Den größten überhaupt, über 130 Meter hoch, die Kuppel von St. Peter, wie sie sich in ihrer formvollendeten, würdevollen Schönheit zeigt. Kuppeln strahlen ja so eine Geborgenheit aus und vermitteln so ein Gefühl von behütet sein. Und bis heute ist es die weltweit größte freitragende Kuppel aus Ziegelsteinen. Er hat sie zwar selber nicht mehr vollenden können, aber sie wurde nach seinen Plänen fertiggestellt. Well done, Michelangelo. Und Happy Birthday.